zu führen, was zu nichts nütze ist, sondern zum Verderben der Zuhörer. Befleißige dich, dich selbst Gott bewährt darzustellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Liebe Brüder und Schwestern, diesen zweiten Timotheusbrief hat der Apostel Paulus aus seiner dritten Haft geschrieben. Die Apostelgeschichte endet ja mit dem Hinweis, dass Paulus 2 Jahre im eigenen gemieteten Hause blieb. Er war aber da zusammen mit einem Kriegsknecht, möglicherweise an ihn gefesselt. Es hat dann eine Gerichtsverhandlung stattgefunden, in der er, soweit die Kirchengeschichte es uns mitteilt, der biblische Bericht hat ja schon aufgehört, freigesprochen wurde. Und er hat noch einige große Reisen gemacht, kam ein zweites oder ein letztes Mal in Haft. Und aus der schrieb er diesen Brief. Und aus dieser Haft ist er nicht freigekommen, sondern hingerichtet worden, wie die Kirchengeschichte sagt, enthauptet worden. Wir haben nun zuerst gelesen, bedenke, was ich dir sage. Der Apostel hat vorher von 3 Gruppen gesprochen und er hat gesagt, niemand, der sich in Kriegsdienste verwickelt, kümmert sich noch um die Geschäfte des Lebens. Und dann der kämpft, der Sportler, muss gesetzmäßig kämpfen, nach den Regeln. Und dann der Ackerbauer, und hier gehen die Übersetzungen auseinander, die meisten sagen, er darf als Erster von der Frucht essen. Und nun sagt Paulus, bedenke, was ich dir sage. Das ist ein ähnlicher Satz wie der aus dem Römerbrief, was sollen wir nun hierzu sagen? Wir werden immer aufgefordert, über das Wort Gottes nachzudenken. Denken ist eine der wichtigsten, auch eine der schwierigsten Aufgaben. Es ist viel besser, über einen Bibeltext nachzudenken, als einen Kommentar zu lesen. Dann kriegt man fertiges Futter, das ein anderer einem zurechtgemacht hat. Und wir Menschen gehen alle auf unsere eigene Weise an so etwas heran. Und darum müssen wir selbst darüber nachdenken. Wir werden immer wieder dazu aufgefordert. Aber in der Bibel wird oft ein etwas unglückliches Wort verwandt. Im Psalm 1 heißt es, glückselig der, der seine Lust hat am Gesetz Jahwes und über sein Gesetz sinnt, Tag und Nacht. Ich könnte mir denken, dass ihr das Wort sinnen im Monat nicht einmal gebraucht. Ich glaube, ich im Jahr nicht einmal. Aber wir wissen doch, was es heißt. Sich darauf konzentrieren. Wir können auch sagen, meditieren, sich damit befassen. Im Psalm 119, Vers 98 heißt es, wie liebe ich dein Gesetz, es ist mein Sinnen den ganzen Tag. Und Kolosser 3, Vers 3 sagt, sinnet auf das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes und nicht auf das, was auf der Erde ist. Wir befassen uns im Allgemeinen viel mit den irdischen Dingen, sollten uns aber viel mehr auf das Wort Gottes konzentrieren. Damit kommen wir natürlich auch zu der Frage, inwieweit soll man christliche Bücher lesen? Bücher helfen sicherlich in vielen Punkten. Wir sollten aber sehen, dass wir immer mehr in der Bibel lesen als in christlichen Büchern. Und dann glaube ich, ein zweites sagen zu können, für die jungen Leute sind christliche Bücher schon wichtig. Und je älter man wird, desto weniger Bücher liest man und desto mehr konzentriert man sich auf die Bibel. Ich glaube, dass uns durch Bücher außerordentlich viel vermittelt wird und ein junger Mensch, der wenig liest, hat auch eine sehr einseitige Vorstellung von der Welt. In der Zeit sollte man schon lesen. Aber auch für einen geistlichen Mann ist es wichtig, noch die richtige Kost zu bekommen. Ich las bei Oswald Chambers einmal Folgendes. Da sagte ihm ein Prediger, meine Predigten, die werden immer dünner und ich weiß gar nicht mehr, was ich predigen soll. Dann fragte er ihn: Bruder, was liest du denn? Er sagte: Ich lese nur die Bibel und unser Monatsblatt. Dann nahm Chambers ein Blatt Papier und tat etwas, was so leicht ganz weiter fertig bringt. Er schrieb ihm 50 Buchtitel auf, die er lesen sollte. Und nachdem der Mann 10 gelesen hatte, sagte er: Da war ich schon ein anderer Kerl geworden. Natürlich geht es darum, dass man die richtigen liest, und das wird immer schwieriger. Es kommt ja eine Flut von Büchern auf uns zu, dass man sich kaum noch wehren kann. Und da sollte man wirklich nur das lesen, was einem von glaubhaften Leuten empfohlen worden ist. Sonst kommt man überhaupt nicht durch. Nun nimmt unser Vers eine sehr eigenartige Wende. Paulus sagt: Bedenke, was ich dir sage, und fährt dann nicht fort, dann wirst du schon dahinter kommen, sondern er sagt: Der Herr wird dir Verständnis geben. Hier haben wir wieder das eigenartige Zusammenarbeiten des Gläubigen mit dem, was der Herr Jesus ihm schenkt. Wenn Timotheus nicht nachdächte, wenn er einfach alles laufen ließ, könnte er nicht damit rechnen, dass der Herr ihm Verständnis gibt. Ich muss meinen Beitrag leisten. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass Gott niemals das tut, was wir selbst tun können. Ich kann nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, das wird er schon machen. Es gibt aber eine ganze Menge Dinge, die können wir Menschen nicht tun und die müssen wir Gott überlassen. Und in diesem Punkt täuschen wir uns oft. Der Herr Jesus sagt in Johannes 16, der Heilige Geist wird überführen von Sünde. Wie oft habe ich schon versucht, einem Menschen begreiflich zu machen, dass er ein Sünder ist. Das schafft man nicht. Das muss der Geist Gottes tun. Aber es gibt andere Dinge. Über das Wort nachdenken, das können wir selber tun. Und dann ist der Herr bereit, uns zu helfen. Ich will einmal auf 2 Bibelstellen hinweisen, die uns diese enge Zusammenarbeit zwischen dem Jünger Jesu und seinem Herrn zeigen. Die erste steht in 1. Korinther 15, in Vers 10. Da sagt der Apostel Paulus: Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Jetzt ist es schwer zu sagen, wer hier eigentlich gearbeitet hat. Paulus, und das durch die Wirkung der Gnade Gottes. Noch klarer und erstaunlicher ist der letzte Vers in Kolosser 1. Da schreibt der Apostel Paulus: Wozu ich mich auch bemühe, indem ich kämpfend ringe, nach seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Also da sehen wir, dass der Apostel Paulus sein Bestes tut, aber doch darauf angewiesen ist, auf das, was Gott gibt. Eine dritte Stelle noch, 2. Timotheus 2, also das Kapitel, aus dem wir gerade lesen. Und ich lese da die Verse 24 bis 26. Das ist nach meiner Vorstellung das beste Beispiel eines seelsorgerlichen Gespräches. Achtet einmal darauf, wie der Knecht Gottes sich verhalten soll. Er soll die Bibel kennen, aber im Übrigen soll er voller Güte sein. Und während er mit seinem Gegenüber spricht, da schaut er schon mit einem Auge nach oben, ob Gott nicht eingreift und hilft. Wir wollen das mal lesen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam, der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist, ob Gott ihnen nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Also er tut sein Bestes und jetzt wartet er darauf, dass Gott dem Betreffenden Buße gibt. Das ist ein wunderbares Zusammenarbeiten des Gläubigen mit seinem Herrn. Und so sagt Paulus hier, bedenke, was ich dir sage, der Herr wird dir Verständnis geben. Aber wenn ich mir nicht die Mühe gebe, mich selber darauf zu konzentrieren, dann kann ich nicht damit rechnen, dass Gott mir Verständnis gibt. Dann sagt er als nächstes, halte im Gedächtnis Jesus Christus. Dazu werden wir immer wieder aufgefordert. Wir kennen das berühmte Wort aus Hebräer 12, hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Ein anderes, nicht ganz so einfaches, steht in 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, mit aufgedecktem Angesicht, die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bilde von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn den Geist. Da geht es wieder darum, dass wir den Herrn anschauen, was ja auch wohl nur ein anderer Ausdruck ist für uns auf ihn konzentrieren, uns mit ihm befassen. Jesus Christus ist mit Abstand die erstaunlichste und wichtigste Persönlichkeit und wir sollten uns immer auf ihn konzentrieren und uns mit ihm befassen. Die große Frage ist natürlich, wie weit wir davon überzeugt sind, dass er der Sohn Gottes ist. Wenn wir das tun, werden wir seinen Willen erforschen, wie wir ihn in der Bibel finden, werden seine Verheißungen ernst nehmen, werden ihn lieben, ihm gehorchen und auch uns auch über ihn freuen. Jetzt macht der Apostel Paulus drei Aussagen über den Herrn. Und er sagt, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium. Ich will mit dem letzten anfangen. Nach meinem Evangelium. Das ist ein wenig schwierig. Der Herr konnte ja nicht auferweckt worden sein nach dem Evangelium des Paulus, weil er ja lange vorher auferweckt war. Ich habe eine Übersetzung, der schreibt, das ist das Thema meines Evangeliums. Und das erscheint auch viel vernünftiger. Ich sagte ja gestern Abend schon, das Schwierigste in einer Sprache sind die Präpositionen, diese kleinen Wörtchen, die man, auch wenn man die Sprache gut kann, noch lange nicht unterzubringen weiß. Nun, das Nächste, was er sagt, ist aus dem Samen Davids. Hier wird also der Herr auf David zurückgeführt und nicht auf Abraham. Warum nicht? Abraham hatte ganz andere Verheißungen als David. Abraham waren vor allen Dingen zwei Verheißungen gegeben, zahlreiche Nachkommen. Es wird ihm gesagt, dass seine Nachkommen so zahlreich sein würden wie der Sand am Meer und wie die Sterne am Himmel. Einige deuten das so, der Sand am Meer Israel, Sterne am Himmel, die geistlichen Nachkommen Abrahams. Ob es richtig ist, das möge ein jeder selber bedenken. Dann wird ihm das Land verheißen. Die beiden Dinge wurden Abraham verheißen. David dagegen wurde Herrschaft verheißen. Und der Sohn Davids war der Herrschertitel des Herrn. Es gibt einige Menschen, die haben den Herrn Jesus gar nicht mit Jesus angeredet, sondern nur mit Sohn Davids. Das war einmal Bartimäus, der Blinde. Allerdings ist das in den Evangelien unterschiedlich. Und vor allen Dingen die Syrophönizierin, von der wir in Matthäus 15 lesen. Und die eine der beiden Menschen ist, denen der Herr das Zeugnis ausstellt, dass sie großen Glauben haben. Es gibt ja nur zwei, denen er das gesagt hat. Einmal der Hauptmann, von dem wir in Matthäus 8 lesen, und dann diese Frau, von der wir in Matthäus 15 lesen. Und auffällig ist, dass beide keine Israeliten waren. aber ihnen hat der Herr bestätigt großen Glauben. Nun wird vom Herrn gesagt, auferweckt aus den Toten. Es gibt hin und wieder Brüder, die würden es gern so konstruieren, dass der Herr Jesus auferstanden ist und dass die Gläubigen auferweckt werden. Das eine ist ja aktiv, das andere ist ja passiv. Aber damit kommen wir nicht durch. Die Bibel sagt oft vom Herrn, dass er auferweckt wurde. Und ich glaube, das will uns zeigen, dass er sich wirklich jeder Macht entledigt hat und dass er ganz auf Gott vertraute, dass der ihn auferweckte, dass er auch in dieser Frage ganz von Gott abhängig war. Unser Herr hat durch seine Auferstehung den Tod besiegt. Ich habe darüber gestern Abend schon einiges gesagt. Ich will heute Morgen nur noch kurz sagen, dass das die Lösung unseres allergrößten Problems, unserer allergrößten Not ist. Die Bekämpfung von Krankheit und Tod ist wohl das einzige Gebiet, auf dem die ganze Menschheit, jedenfalls heute, zusammenarbeitet. Die Ärzte treffen sich auf ihren Kongressen, haben untereinander keine Geheimnisse, auf Medizin gibt es keine Patente, man bemüht sich da zu einer echten Zusammenarbeit und die Bekämpfung des Todes macht so gut wie keinen Fortschritt. Mose hat vor ungefähr 3400 Jahren gelebt und der hat schon gesagt, unser Leben wäre 70 Jahre, wenn es hochkommt, sind es 80. Und diesen beiden Zahlen haben wir bis heute höchstens 10 Jahre hinzufügen können, mehr nicht. Gestiegen ist das Durchschnittsalter, das absolute Alter nicht. Und nun hat der Herr Jesus den Tod überwunden und das ist die wunderbarste Botschaft, die wir überhaupt hören können. Der Tod, unser aller Feind, und er hat ihn überwunden. Und wie ich gestern Abend schon sagte, wir gehen ein ins ewige Leben durch die Auferstehung, wie es ja ganz klar aus Johannes 6, Vers 40 hervorgeht. Nun greift der Apostel zurück auf das Evangelium und sagt, in welchem ich Trübsal leide bis zu Banden wie ein Übeltäter. Dieses Wort wie ein Übeltäter übersetzt ein anderer ein ganz klein wenig anders und es bekommt viel mehr Gewicht, als ob ich ein Übeltäter wäre. Jetzt muss man sich das einmal vorstellen. Paulus war ein Mann, der sein Leben lang bedacht war, nach den Gedanken Gottes zu leben. Solange er Pharisäer war, konnte er von sich in Anspruch nehmen, was das Gesetz angeht, untadelig. Weiter schreibt er, als Christ, ich zerschlage meinen Leib und führe ihn in Knechtschaft, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selber verwerflich werde. Und der wurde jetzt behandelt, als ob er ein Übeltäter wäre. Es ist wahrscheinlich für uns schwer zu verstehen. Er hat da vielleicht vor einem Untersuchungsrichter gesessen, hat eine völlig wahre Darstellung seiner Tätigkeit gegeben und der hat ihm nur angebrüllt, du Jude, du lügst mir ins Angesicht. Als ob ich ein Übeltäter wäre. Und das geht so weit, dass er an Timotheus schreibt, 1. Timotheus 1, Vers 8, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner seines Gefangenen. So hat Paulus gelitten, aber, und jetzt kommt wieder Paulus in seiner ganzen Hingabe an den Herrn, ich leide, als ob ich ein Übeltäter wäre, aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Und das war wohl das Einzige, was ihn interessierte. Wir können es also etwas schärfer herausgestellt sagen, der Bote sitzt im Gefängnis, die Botschaft ist frei. Der Bote ist kurz darauf hingerichtet worden, die Botschaft läuft weiter. Die Burden sind durch die Jahrhunderte durch den Tod abberufen worden. Einige auch als Märtyrer. Die Botschaft geht weiter. Bei Gott zählt die Botschaft, nicht der Bote. Die Boten sind so oft der Auffassung, es ginge um sie. Das stimmt nicht. Der Bote im Gefängnis, die Botschaft frei. Ich glaube, am besten hat es uns Johannes der Täufer gesagt, der sagt von sich, er sei die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Er stellte nicht seinen Verstand, nicht seine Fähigkeiten, sondern seine Stimme zur Verfügung. Er wollte wirklich nur Bote sein. Wir haben vor einigen Tagen schon gelesen aus 2. Korinther 2, Vers 17, denn wir verfälschen nicht wie die vielen das Wort Gottes. Der Bote verfälscht heute manchmal die Botschaft, weil er nicht fragt, was will Gott, sondern weil er fragt, was wollen die Menschen hören. Er ist oft darauf bedacht, viele Zuhörer zu gewinnen, und da muss er so sprechen, wie es die Leute hören wollen. Er fragt sich, wollen die etwas vom Bose hören? Nein. Von Sünde? Nein. Ewiges Leben? Nur am Rande. Was wollen sie hören? Trost fürs irdische Leben, Entfaltung der Persönlichkeit, viel Musik, und er bietet ihnen das. Paulus war ganz, ganz anders. Paulus brachte das, was Gott haben wollte. Und darin lag auch sein ganz großer Erfolg. Er sagt jetzt weiter, darum erdulde ich alles um der Auserwählten willen. Ich erdulde alles um der Auserwählten willen. Wenn wir es einmal verfolgen, warum Paulus so sehr verfolgt wurde, so kommen wir sehr schnell dahinter, dass die Juden ihn immer angriffen, nicht die Römer. Die Juden griffen ihn an und schleppten ihn dann vor Gericht zu den Römern. Und warum griffen sie ihn an? Weil er nicht Gesetz lehrte. Nun müssen wir einmal Folgendes im Auge haben. Der Apostel sagt in Römer 7, Vers 12, so ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Paulus erkennt an, dass das Gesetz in Ordnung ist, und er predigt es doch nicht, weil Paulus das Evangelium predigen muss. Jetzt griffen die Juden ihn an. Hätte Paulus gesagt, ihr müsst an Jesus Christus glauben und nebenbei noch das Gesetz halten, wären sie alle zufrieden gewesen. Ich habe darüber einmal gelesen, sowas muss man gewöhnlich lesen, sonst fällt es einem selber nicht auf. Hätte Paulus Gesetz gepredigt, dann wäre das Christentum zu einer jüdischen Sekte geworden. Mehr nicht. Dann gäbe es vielleicht jetzt in irgendeiner entfernten kleinen Stadt noch eine kleine Gruppe, der Mose und Jesus. Das wäre alles, was übrig geblieben wäre. Paulus musste das Gesetz wegtun. Und er hat das ganz klar getan. Und dafür kam die ganze Verfolgung. Und da zeigt sich, dass Paulus keinen Kompromiss macht. Unsere Welt besteht aus Kompromissen. Ihr könnt euch alles überlegen, was ihr wollt. Immer Kompromisse. Die Politiker, die verhandeln, jeder holt so viel raus, wie er kann. Am Ende steht ein Kompromiss. Wenn die berühmten Tarifpartner sich treffen, am Ende ein Kompromiss. In jedem Geschäft, der Verkäufer hätte gern mehr, der Käufer hätte gern billiger. Irgendwo treffen sie sich. Und bei Gott gibt es keinen Kompromiss. Das geht schwer in unseren Kopf hinein, weil alles andere voller Kompromisse ist. Bei Gott nicht. Und Paulus machte auch keinen. Und wenn wir echte Jünger Jesu sein wollen, dürfen wir keine Kompromisse machen. Da müssen wir nach ihm fragen und nach nichts anderem. Nun steht hier, ich erdulde alles um der Auserwählten willen. Ich habe schon einiges über die Vorherbestimmung gesagt. Die Vorherbestimmung ist ein Thema, das wir Menschen nicht verstehen können. Ich habe noch nie einen gefunden, noch nie von einem gelesen, der mir diese Sache wirklich erklären kann. Gott erwählt den einen, den anderen nicht. Er sagt ja ganz klar, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Und die Tatsache, dass der Ältere dem Jüngeren dienen sollte, wird Rebekka schon gesagt, als die Kinder noch nicht geboren waren. Da kann man also nicht sagen, weil Esau so viel falsch gemacht hat. Das war ganz einfach Gottes Beschluss. Warum, weiß ich nicht. Aber wir müssen auch mal bereit sein, etwas anzuerkennen, was wir nicht verstehen. Im Grunde genommen gibt es ja viel mehr Dinge, die wir nicht verstehen, als die, die wir verstehen. Bloß weil wir so wenig verstehen, merken wir das nicht. Aber hier ist mir nun das Interessante, wie Paulus sich in der Praxis verhält gegenüber der Vorherbestimmung. Das eine Wort habe ich schon erwähnt, 2. Thessalonicher 2, Vers 13, wir aber sind schuldig, von Gott geliebte Brüder, alle Zeit dafür zu danken, dass Gott euch erwählt hat zur Seligkeit. Also das ist das eine. Ich danke Gott dafür, dass ich zu den Auserwählten gehöre. Und hier steht, soweit ich weiß, die zweite praktische Anwendung. Paulus lässt sich durch die Tatsache, dass einige auserwählt sind, nicht im geringsten beeinflussen in seinem Dienst. Er hat nicht gesagt, die Auserwählten, die kommen von selber hin. Er sagt, ich erdulde alles um der Auserwählten willen. Er tut also, als ob deren Heil von seinem Einsatz abhinge. Er sagt nicht, hier können wir langsam gehen lassen, die sind auserwählt, die kommen schon hin. Paulus erduldet alles um der Auserwählten willen. Er tut, als ob es von ihm abhinge, und er weiß doch, dass sie auserwählt sind. Dann sagt er etwas Wunderschönes, auf dass sie die Seligkeit erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Nun kommt ein neuer Abschnitt. Das Wort ist gewiss. Und dann folgen vier Dinge, von denen zwei positiv sind und zwei negativ. Das Wort ist gewiss. Das erste, wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Jetzt müssen wir uns einmal fragen, dieses Mitgestorbensein, ist das etwas für Superchristen? Kann man sagen, wenn du als Missionar hinausgehen willst und erwartest, dass Gott dir da Erfolg gibt, dann musst du schon mit Christus gestorben sein, sonst läuft das nicht. Oder gilt das für uns alle? Die Frage müssen wir uns stellen. Und da will ich einmal einige Verse vorlesen über das Gestorbensein. Zunächst aus Römer 6, Vers 5. Römer 6, Vers 1 bis 8 sind ja die klarsten Verse über die Taufe. Und keiner sollte sich taufen lassen und keiner sollte jemanden taufen, ohne vorher diese Worte zu studieren. In Vers 5 heißt es nun, denn wenn wir mit ihm eins gemacht worden sind, in der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch in der seiner Auferstehung sein. Das kann man jetzt nicht löschen. Da steht, wenn wir mit ihm eins gemacht worden sind in der Gleichheit seines Todes, dann auch in der Gleichheit seiner Auferstehung. Und wenn nicht in der Gleichheit seines Todes, dann habe ich auch keine Hoffnung auf die Auferstehung. Das mit Christus gestorben sein ist einfach eine notwendige Klausel. Daran komme ich nicht vorbei. Ich weiß nicht, ob ich hier schon einmal gesagt habe, was Tozer so schön über das Evangelium sagt, das mit zwei Flügeln fliegt. Habe ich das schon gesagt? Ja? Also Tozer sagt, das Evangelium fliegt wie ein Vogel mit zwei Flügeln. Nun glaube ich, sind wir alle keine Zoologen, aber wir können doch wohl davon ausgehen, dass es keinen Vogel gibt, der mit einem Vogel Flügel fliegt und auch keinen, der mit dreien fliegt. Also sämtliche Vögel, die machen ja so, nicht wahr? Und nun sagt er das Evangelium, das hat auch zwei Flügel. Und der eine Flügel ist bestens bekannt. Der heißt, Jesus Christus starb für mich. Aber der zweite Flügel, der ist so wenig bekannt. Und der heißt, ich starb mit ihm. Und da sind so viele, die kennen nur den einen Flügel. Und dann zappeln die so jämmerlich umher, wie ein Vogel, dem ein Flügel zerbrochen ist. Die haben ja schon mal so ein armes Tier gesehen, nicht wahr? Das versucht immer noch, das wird aber nichts. Das sind die zwei Flügel, die müssen beide da sein. An diese beiden großen Grundwahrheiten werden wir ja erinnert durch zwei Handlungen, die zu tun uns aufgetragen sind. Das sind die beiden Flügel. Und die brauchen wir beide. Sonst bleibt das eine ganz kümmerliche Sache. Es wird manchmal gefragt, ist die Taufe heilsnotwendig? Es gibt gewisse Bibelverse, die deuten darauf hin. Etwa Markus 16, Vers 16, wer da glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Es gibt aber auf der anderen Seite so viele Aussagen, in denen die Taufe nicht erwähnt wird und in denen einem Menschen doch das Heil zugesprochen wird, dass es mir fraglich erscheint zu behaupten, die Taufe sei heilsnotwendig. Aber eins kann man sagen, die Gesinnung, die ich in der Taufe ausdrücke, die ist heilsnotwendig. Dazu will ich noch aus Römer 6, den 8. Vers vorlesen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Also da ist wieder die Forderung nach dem Gestorbensein. Und das war die erste Aussage, die er hier machte. Denn wenn wir mit gestorben sind, so werden wir auch mit leben. Jetzt kommt die zweite. Wenn wir ausharren, so werden wir auch mit herrschen. Gott hat von seinen Knechten in vielen Fällen gefordert, dass sie ausharrten. Denken wir einmal an Mose. Mose fasste den Entschluss, dem Hof in Ägypten zu entsagen, schon als ein Mann mit 40 Jahren. Da ging er schon hinaus und sah nach seinen Brüdern und setzte sich für sie ein. Aber brauchbar für Gott war er erst nach den 40 Jahren in der Wüste. Der hat eine ganz lange Zeit warten müssen. Denken wir an Josef. Der wurde mit 17 Jahren nach Ägypten verkauft. Mit 30 Jahren stand er vor dem Pharao. Er hat also 13 Jahre in Knechtschaft und gar im Gefängnis verbracht. Denken wir an David. Der hat sich jahrelang vor Saul verbergen müssen. Und wie wir aus den Berichten lesen, hing sein Leben tatsächlich einige Male am seidenen Faden und ohne Gottes Hilfe hätte Saul ihn sicher umgebracht. Denken wir an einen Mann wie Jeremia, der hat unendliche Not auf sich nehmen müssen. Viele, viele dieser Leute haben erst einmal durch Ausharren zeigen müssen, dass sie wirklich treu zum Herrn stehen. Denken wir weiter an die Sendschreiben in der Offenbarung. Da finden wir in jedem Schreiben das Wort, wer überwindet. Da ist immer etwas zu überwinden und das wird von uns erwartet. Ich will noch einige weitere Worte vom Ausharren lesen. In 2. Korinther 6, Vers 4 finden wir eins. Als Diener Gottes haben wir uns erwiesen in vielem Ausharren. Und in Kapitel 12, Vers 12, 2. Korinther 12, Vers 12, steht es gar noch klarer. Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden in allem Ausharren, in Zeichen und Wundern. Und an die Hebräer wird geschrieben, dass sie durch Ausharren Verheißungen erlangen. Das ist etwas, was Gott einfach von uns erwartet, dass wir bereit sind, auszuharren, auch wenn der Weg steil wird. Nun kommt die dritte Aussage. Wenn wir verleugnen, so wird auch er uns verleugnen. Dazu wollen wir ein Wort aus Matthäus 10 lesen, wo uns vom Verleugnen gesprochen wird. Matthäus 10, Vers 32. Ein jeder nun, der mich vor den Menschen bekennen wird, den werde auch ich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wer aber irgend mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wenn es um das Bekennen geht und das Verleugnen, gibt es drei Möglichkeiten. Wir können den Herrn bekennen, wir können den Herrn verleugnen und wir können auch schweigen. Wir können einfach gar nichts sagen. Natürlich ist es etwas anderes, wenn wir in der Situation von Petrus sind, wo wir direkt angesprochen werden. Da können wir nur bekennen oder verleugnen. Aber im normalen Leben haben wir auch die Möglichkeit des Schweigens. Ein Christ schweigt nicht immer, weil er Angst hat. Es schweigt auch mancher, weil er das Gefühl hat, ich komme bei denen doch nicht an. Aber den Gedanken sollten wir abstreifen. Aber unser Vers aus Matthäus 10, der zeigt uns etwas ganz anderes mit Blick auf das Bekennen. Da wird uns gesagt, wenn wir ihn bekennen, wer mich bekennt, den werde auch ich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Auch über das Wort muss man einmal nachdenken. Der Herr Jesus sagt, dass er soll einen Jünger oder eine Jüngerin vor seinem Vater bekennen will, der in den Himmeln ist. Ein andermal sagt er, er wollte sie bekennen vor den Engeln Gottes. Der amerikanische Evangelist Torrey, der erzählt einmal folgende Begebenheit. Torrey fuhr im Zuge und ihm gegenüber saß einer der bekanntesten Generäle der Vereinigten Staaten. Torrey hat natürlich die Gelegenheit wahrgenommen, dem Mann etwas anzuzapfen und hat ihn dann gefragt, was war denn nun der stolzeste Tag in Ihrem Leben? Nun ist die höchste Ehre, die einem US-Bürger zuteil werden kann, dass sein Name vor dem Kongress genannt wird. Und da hat der General gesagt, der stolzeste Tag in meinem Leben war der, an dem mein Name vor dem Kongress genannt wurde. Da hat Torrey gesagt, schreibt er weiter, da bin ich an dieses Wort erinnert worden. Wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich bekennen vor meinem Vater und an einer anderen Stelle vor den Engeln Gottes im Himmel. Dann sagt er, vor Gott und vor den Engeln bekannt zu werden, das ist ja noch mehr als vor dem amerikanischen Kongress. Und darum wollen wir diese Gelegenheit immer wieder suchen. Es ist wichtig, wenn wir uns vor Augen stellen, wenn wir den Herrn vor Menschen bekennen, ob die ihn annehmen oder nicht. Es ist schon etwas Großes für uns, wenn wir es überhaupt tun. Und wenn wir dann an diese wunderschöne Verheißung denken, dann glaube ich, wird uns das mehr Freudigkeit geben, den Herrn zu bekennen. Nun sagt er weiter, als Viertes, wenn wir untreu werden, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Es ist jetzt eine schwierige Frage, hier zu erörtern, was es nun heißt, wenn wir untreu werden. Auf jeden Fall steht fest, dass Gott nie untreu werden kann. Und wir dürfen nicht vergessen, dass der Apostel Paulus das aus dem Gefängnis herausschreibt. Er hätte ja auch sagen können, wie ist das nur mit der Treue Gottes? Ich habe ihm mit letzter Hingabe gedient und hier sitze ich im Gefängnis. Wir finden bei Paulus nie Selbstmitleid. Ich weiß nicht, wie ihr zum Selbstmitleid steht. Es gibt Menschen, die bedauern immer sich selbst. Die sagen, ach nein, wie schlecht geht's mir doch. Ich habe viel weniger als die anderen, weniger Verbindungen, weniger Möglichkeiten, um mich kümmert sich keiner. Es gibt auch so viele, die sagen, ich habe in der Gemeinde keine Liebe gefunden. Habt ihr sicher auch schon gehört. Wisst ihr, was man denen sagen kann? Sie sollten sich eine Konkordanz kaufen, ist so ein dickes Buch. Da kann man alle Bibelstellen drin nachschlagen. Und dann sollten sich 3 Tage Zeit nehmen, um herauszufinden, ob es eine einzige Stelle in der Bibel gibt, die heißt, sucht Liebe. Die gibt es nicht. Die Bibel sagt, übt Liebe. Und die Leute, die immer Liebe suchen, die sitzen einfach im falschen Zug, die fahren in die falsche Richtung. Paulus hatte nie Selbstmitleid. Selbstmitleid ist was Schlimmes. Wem gebe ich denn dann die Schuld, wenn ich Selbstmitleid habe? Im Grunde Gott. Da landet es alle. Und davor sollten wir uns hüten, dass wir nicht uns selbst bemitleiden. Paulus wusste auch um die Güte Gottes. Er schreibt zum Beispiel in 2. Korinther 4, Vers 17, denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal. Man muss den Ausdruck einmal vergleichen mit dem, was er in 2. Korinther 12 über seine Leiden sagt. 5x 39 Stockschläge, 3x mit Ruten geschlagen. Das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt ein über die Maßen überschwängliches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Dann Epheser 2, Vers 7, er sagt von Gott, auf dass er in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns erwiese. Nun steht hier, wenn wir untreu werden, er bleibt treu. Nach meiner festen Überzeugung, er bleibt uns treu. Ich habe aber schon einmal die Bibelauslegung gehört, gebe zu, von liberal eingestellten Leuten, das hieße, der Herr bleibt sich selbst treu. Ihr merkt, man kann alles drehen, wie man will. Die sagen, wenn wir untreu werden, er bleibt sich selbst treu. Nach meiner Ansicht kann das überhaupt nicht mit dem Wort verbunden werden. Stell doch mal vor, über eine Todesanzeige steht, wir nehmen hiermit Abschied von unserer treu sorgenden Mutter. Kommt dann einer auf den Gedanken, die Mutter hätte treu für sich selbst gesorgt? So einen Blödsinn gibt es doch nicht, nicht wahr? Die Mutter hat immer für die anderen gesorgt. Nun kommt etwas, wovon wir nicht sicher sein können, ob das bei uns auch passiert. Paulus sagt, dies bringe in Erinnerung, indem du ernstlich vor dem Herrn bezeugst, nicht Wortstreit zu führen, was zu nichts nütze ist, sondern zum Verderben der Zuhörer ist. Paulus fordert ihn auf, das ernstlich vor dem Herrn zu bezeugen. Das heißt also, dass es gar nicht so einfach war, den Christen in Ephesus, und da war ja Timotheus, beizubringen, dass sie keinen Wortstreit führen sollten. Jetzt kann man natürlich sagen, damit haben wir keine Last, wir führen keinen Wortstreit. Ich bin da nicht so sicher. Denn die Christen in Ephesus waren Christen, die außerordentlich gut abschneiden in dem Brief, den Paulus ihnen schreibt. Und wenn wir das Sendschreiben an die Epheser lesen, die schneiden in der Offenbarung, die schneiden wieder gut ab. Und wenn ich die Versammlung, zu der ich höre, mit der in Ephesus vergleiche, dann bin ich ganz sicher, dass wir da ganz schlecht abschneiden. Und diese Epheser, die führten Wortstreit. Wir führen wahrscheinlich auch manchmal Wortstreit und schlagen uns herum um ganz kleine nebensächliche Dinge. Es gibt Versammlungen, da ist ein großes Thema die Sitzordnung, als ob es davon abhinge. Es geht doch nicht so sehr darum, worauf ich sitze, sondern was in meinem Kopf vor sich geht. Es gibt bei anderen, die streiten sehr lang darüber, ob Schwestern ihren Haupt bedecken sollen. Glücklicherweise haben die Männer die Schwierigkeit nicht, kommt nie einer mit dem Hut in die Versammlung. All diese kleinen Sachen, die werden hochgespielt Und ich glaube, bei uns wird auch viel über nichtige Dinge gesprochen. Und wir haben diese Ermahnung genauso nötig wie die Epheser. Was wir uns natürlich fragen sollten, das kann ich immer nur betonen, für alle Brüder, die einen Dienst tun, ist die Frage, was braucht denn die Gemeinde? Das sollte man sich überlegen. Das ist doch so ähnlich wie der Küchenzettel. Eine Mutter fragt sich doch auch, was müssen die zu essen haben? Und vor allen Dingen bei ihrem kleinen Kind, wo es noch mehr drum hält. Und der Koch im Trainingslager, jetzt auf der Olympiade, der überlegt sich doch sehr sorgfältig, was die zu essen brauchen, damit sie auch richtig dastehen. Und so sollten wir uns auch fragen, welche geistliche Nahrung brauchen wir? Worum geht es? Wir dürfen keine, nicht nur Bibelkenner sein, wir müssen zur Gotteserkenntnis kommen. Dahin muss mein biblisches Wissen führen, sonst hilft es alles nicht. Johannes 17, Vers 3, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Je klarer meine Vorstellung von Gott ist und vom Herrn, desto mehr bin ich befähigt, recht meinen Dienst zu tun und recht meinem Weg zu gehen. Nun kommen wir zu unserem letzten Vers. Der heißt ja, befleißige dich, dich selbst, Gott bewährt darzustellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Da steht natürlich eine ganze Menge drin in dem Satz. Als erstes, er soll sich befleißigen. Ohne Fleiß geht einfach nichts. Im Alten Testament steht das Wort, kostbares Gut eines Menschen ist es, wenn er fleißig ist. Ohne Fleiß geht nichts. In 1. Korinther 15, 10 sagt der Apostel Paulus von sich, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Von Napoleon habe ich einmal den Satz gelesen, es gibt kein Genie, es gibt nur Fleiß. Das stimmt natürlich nicht. Aber das zeigt, dass selbst ein Mann mit den Fähigkeiten wie Napoleon wusste, wie ungeheuer wichtig Fleiß war. Und das ist auch bei uns. Und wenn wir keinen Fleiß anwenden, worum immer es geht in der Gemeinde, dann kommen wir wirklich nicht weiter. Also das Erste, befleißige dich. Und dann sagt er, dich Gott bewährt darzustellen. Wir stellen es gern so hin, als ob wir doch nie was Rechtes werden können. Sagen wir, unnütze Knechte, den Satz brauchen wir ja gern von uns. Aber bedenken wir, das von den unnützen Knechten wird nur denen gesagt, die alles getan haben. Nicht vor denen, die gar nicht mal richtig angefangen haben. Also wir sollen uns Gott bewährt darstellen und dann heißt es als einen Arbeiter. Arbeiten erfordert immer Einsatz. Und ohne Arbeit, ich sagte schon, kommen wir nicht weiter. Und dann als einer, der sich nicht zu schämen hat. Wir wollen die Knechte des großen, lebendigen Gottes sein. Und da ist es gar nicht leicht, dass wir recht dastehen. Wir werden einmal vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Und da geht es darum, dass wir uns nicht zu schämen brauchen. Und dann kommt der letzte Satz, und der ist wohl der schwierigste, der das Wort der Wahrheit recht teilt. In unseren Versammlungen, jedenfalls in Deutschland, versteht man darunter oft, dass man die Bibel mit Blick auf Israel und auf die Versammlung des lebendigen Gottes recht auslegt, dass man da recht teilt. Ich bezweifle, dass das das Entscheidende ist. Ich bin überzeugt, das Entscheidende ist, dass wir wirklich geistliche Menschen werden, dass wir die ganz großen Dinge richtig verstehen. Und das Wichtigste ist, dass uns immer vor Augen steht, wer Gott ist und wer der Sohn Gottes ist. Die Vorstellung von Gott, die Vorstellung vom Herrn, die ist entscheidend. Und ich fürchte, es gibt Bibelauslegungen, die uns Wissen bringen und mit denen wir dann groß angeben können, die uns aber nicht immer weiterhelfen. Ich weiß, in meiner Jugend, da stieß ein alter Lehrer zu unserer Versammlung und nach einiger Zeit fing er auch an, hin und wieder eine Predigt zu halten. Dann sprach er einmal über die bunte Kuh, ein Tier, das geopfert werden sollte. Und ich war sehr beeindruckt davon. Und ich sagte zu meinem Vater, ist doch viel, was der Mann weiß. Ja, sagte mein Vater. Ich sagte, das hat er doch wunderbar ausgelegt. Ja, sagte mein Vater. Ich sagte, ja, fandst du das denn nicht gut? Doch, aber wenn du es genau lesen willst, da steht Macintosh, ist alles noch besser gesagt. Seht, was hilft mir das denn? Ich muss meinen Brüdern und Schwestern das bringen, was mich selber bewegt. Nicht das, was ich irgendwo gelesen habe. Dann hat es ja gar kein Leben mehr. Ich muss etwas bringen, von dessen Bedeutung ich wirklich überzeugt bin. Und entscheidend ist immer, dass wir in Verbindung zu Gott kommen. Ich las neulich bei einem Mann, der schreibt, im Grunde genommen, ist jedes menschliche Problem ein theologisches. Er will damit sagen, all unsere Schwierigkeiten hängen ab oder werden beseitigt durch unser Verhältnis zu Gott. Habe ich das rechte Verhältnis zu Gott, dann lösen sich die Dinge. Und ist mein Verhältnis zu Gott gestört, dann läuft nichts mehr. Und ich glaube, das zu erreichen, dass wir die rechte Verbindung zu Gott haben. Das sollte unser aller Ziel sein, wann immer wir einen Dienst tun. Wir Menschen neigen so gern zu den Nebensächlichkeiten. Ihr kennt ja alle Johannes 4, der Jesus im Gespräch mit dieser Frau am Jakobsbrunnen. Und wer ihn nur sagt, ich bin der Messias, da entwickelt sie plötzlich auch ihre theologische Seite. Und was fragt sie ihn? Ja, auf welchem Berg sollen wir anbeten? Haben die in Jerusalem recht oder haben unsere Väter recht? Das war ihr ganzes theologisches Problem. Und was sagt der Herr dazu? Auf keinem. Da hat die Sache mit erledigt. Seht mal, die haben sich um etwas gestritten, was überhaupt keinen Wert hatte. Die wollten wissen, auf welchem Berg. Und der Herr sagt, auf keinem. Und so können wir uns auch in die Nebensachen verlieren. Möchte Gott uns schenken, dass wir uns auf das Wichtige und Richtige konzentrieren. Und uns dazu zu helfen, das sollte eines unserer größten Anliegen sein. Jetzt will ich noch einmal den letzten Vers lesen, was Timotheus tun soll. Befleißige dich, dich Gott selbst bewährt darzustellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Das sollte unser aller Ziel sein, wo immer wir uns bemühen.